jemand in Christus, dann ist doch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das soll bei uns allen heute geschehen, darum will Jesus Christus unter uns sein und an uns wirken. Wir wollen miteinander das Lied singen, Morgenglanz der Ewigkeit, die ersten drei Verse vom Lied 349. Du, unser himmlischer Vater, das ist wahr, dass wir aus der Nacht unseres Lebens kommen. Und bei vielen von uns ist es heute Morgen auch sehr dunkel und sie sehen den Weg nicht. Da musst du uns deinen hellen Lichtschein geben, dass wir uns selbst in deiner Gegenwart neu erkennen und dass wir das Licht deines Evangeliums erkennen, dass deine Liebe uns groß wird, deine Kraft, mit der du uns erneuern willst. Lass es doch geschehen, dass unser müdes und träges Leben erneuert wird zum Dienst für dich, dass wir Werke vollbringen können zu deiner Ehre und zum Lob deines Namens. Da bedrückt es uns, Herr, so viel, was wir dir auch in den letzten Tagen schuldig geblieben sind, was in unserem Leben Unrecht ist, wo wir falsch gehandelt und gesündigt haben. Und wir bitten dich, Herr, vergib uns diese Schuld. Um des Blutes Jesu willen, lösche du aus und mach uns ganz rein. Lasst uns in der Stille füreinander weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen.
Bring the air, dear, toy girl.
Ja, wir haben einen herrlichen Gott. Und er will uns noch viel größer werden. Hesekiel 37. Wenn Sie in Ihren Bibeln aufschlagen, Hesekiel 37, Vers 1 bis 14, da spricht der Prophet das Wort Gottes über die Erweckung Israels, und von daher ist das auch eine Rede Gottes zur Erweckung seiner Gemeinde. Hesekiel 37. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das voller Totengebeine lag. Und er führte mich überall hindurch, und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Atem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Atem geben, dass ihr wieder lebendig werdet, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein, und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Atem in ihnen. Und er sprach zu mir: Weissage zum Atem, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Atem. Siehe, so spricht Gott, der Herr: Atem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Atem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf die Füße, ein überaus großes Heer. Und der Herr sprach zu mir: Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr.
Thank you.
Sonne der Gerechtigkeit, wir singen das Lied 218. All den Dichtern, die an diesem Lied mitgewirkt haben, ist gemeinsam, dass sie gelitten haben unter der Trägheit und Lässigkeit des christlichen Lebens der damaligen Zeit. Und sie sehnten sich nach einem Neuaufbruch, nach einer Erweckung. Unser Predigtext steht heute Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41. Vorangegangen war die Predigt des Petrus am Pfingsttag, der den großen Heilswillen Gottes noch einmal durch die biblische Geschichte hindurch verfolgt und am Ende zeigt, wie Gott Jesus sendet, der dann ans Kreuz geschlagen wird. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, tut Buße. Und an jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, auch allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott berufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag kamen ungefähr 3000 Menschen hinzu. Auf einer unserer Freizeiten ist es passiert, eigentlich kommt das immer wieder so vor, wir saßen am Abend zusammen, viele aus ganz anderen Gebieten Württembergs oder Deutschlands. Man erzählte etwas von den Gemeinden, aus denen man kommt. Und das war eigentlich belämmernd, bedrückend, was die alles erzählt haben. Wie die Zahl der Gottesdienstbesucher drastisch sinkt, wie die Jugendarbeit eigentlich nicht mehr als christliche zu erkennen ist, wie die Hausbesuche versäumt werden. Und dann erzählen sie, wie sie das bedrückt, wenn sie im Geschäft mit ihren Kollegen über Christliches oder Kirchliches reden, wie da schon gleich das Gelächter losgeht. Und dann sagte einer, glauben Sie, dass das noch lang so gehen kann? Da muss doch der Einfluss der Christen und der Kirche in unserem Land völlig geschwunden sein, in absehbarer Zeit. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur von anderen Gemeinden reden. Wir könnten ja auch von unserer Gemeinde viel von Enttäuschung, von Müdigkeit erzählen und vom eigenen Christenleben. Da schläft doch so viel, da ist doch gar keine Kraft drin. Ich habe dort an diesem Abend zu diesen Leuten gesagt, ich bin voll guter Hoffnung. Die starrten mich ungläubig an. Ich bin voll guter Hoffnung, dass neues Leben kommt, auch in unsere erstarrten Gemeinden und Kirchen, weil Gott Erweckung schenken will. Erweckung, kennen Sie das Wort überhaupt noch? Früher, als man mehr militärisch sprach, da hätte man sagen können, das ist Gottes Wunderwaffe. Heute sagt man vielleicht, das ist Gottes Joker, mit dem Gott reagiert auf die Enttäuschung, die die Christen ihm bereiten. Und das wird ja da erzählt in jenen Pfingsttagen, wie Gott da plötzlich anfängt zu mobilisieren, zu aktivieren. Erweckung, was meint denn das? Sie denken jetzt vielleicht an einen Langschläfer, den Sie morgens wachrütteln wollen. Doch bei solch einem Schnarchi ist es noch relativ leicht. Mit einem Becher kalten Wassers haben Sie den allemal wieder zum Leben erweckt. Die Bibel redet von einem Friedhof. Da liegen die ausgetrockneten Totengebeine. Das ist ein Bild der Gemeinde Gottes. Und da blutet uns das Herz. Das waren doch einmal Leute, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Das waren doch solche, die gebrannt haben für ihn und ihm dienen wollen. Jetzt liegen sie seit Jahren nur noch da. Keine Aktivität geht mehr von ihnen aus. Auf dem Allianztag in Siegen hat Fritz Hoffmann aus Magdeburg viel Mutmachendes erzählt aus der DDR. Aber dann sagte er, rund um Magdeburg gibt es sonntags viele Kirchen, da wird geläutet. Aber es findet kein Gottesdienst statt, weil sich niemand mehr einfindet. Totengebeine. Dass Gott Macht hat, Totengebeine zum Leben zu erwecken, in der Kraft, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist das große Hoffnungszeichen heute. wo viele bewusste und praktizierende Christen traurig sind über den Zustand, in dem wir alle leben. Wenn wir gerade dieses Lied gesungen haben mit dem Vers, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dann tut uns das weh, wie viele da sitzen, müde und nicken mit dem Kopf, sagen schon recht, schon alles gut und sich nicht mehr aufstöbern lassen, dass sie nicht mehr ahnen, was Gott tut. Weck die tote Christenheit, wie geschieht das? Wir können das an diesen ersten Christen in Jerusalem wieder studieren. Das Erste, was ich Ihnen zeigen kann, ist, das Wort Gottes schlägt durch. Es ist ja oft gefragt worden, wie man heute in der Krise unserer Kirchen neues Leben schaffen kann. Eine Fülle von Aktivitäten und Mobilisierungsprogrammen ist entworfen, viel Geld investiert. Was sind da alles für neue Ideen geboren worden, dass das durch die Zeiten gar nicht viel bewegt hat, ist eigentlich nicht verwunderlich, weil es ja nicht durch Menschenkraft und Witz und Weisheit geht, sondern Gott selbst muss diese Erweckung schaffen. Und sie geht immer durch sein Wort. Es wird immer eine Bibelbewegung sein. Erweckung kann nur sein, wo man die Bibel liest. Was Petrus in seiner Ansprache dort zu den Leuten gesagt hat, ist ja nichts weiter als eine Aneinanderreihung biblischer Aussagen. Das wird der Maßstab sein, an der wir jede Verkündigung zu messen haben. Ich weiß doch auch, wie mir es drum zu tun ist, ob man attraktive Beispiele wählt und eine Sprache, die die Menschen heute verstehen. Das mag alles wichtig sein, aber für die Erweckung ist wichtig, dass eine Predigt und eine Verkündigung, ihr Zeugnis und ihr Wort, das sie weitersagen, biblisch ist. Da passiert's, dass Petrus die Hand hebt und die Menschen andächtig lauschen. War ja überraschend, dass sie überhaupt zuhörten. Sie hatten sich ja vorher schier halb tot gelacht über diese Apostel und das, was sich ereignet hatte. Sie hatten ihre Witze gerissen. Das Pfingstereignis. Und da hören sie plötzlich andächtig zu und lauschen. Und dieses Wort, das trifft sie im Herzen. Sie sind überführt in ihrem Gewissen. Übrigens ist das immer der Punkt, auf den sich die Verkündigung in jeder Form, in der Evangelisation und im Gespräch richtet. Wir werden uns bemühen, den Menschen auch mit ihren intellektuellen Fragen nahezukommen, aber sie können einen Menschen nur überwinden, indem sie ihn im Gewissen treffen. Und wenn Gott das macht, dass sein Wort im Herzen der Menschen brennt, dann beginnt eine Erweckung. Damit sollten wir rechnen, dass das Wort, das da verkündigt wird, eine Wirkung ausüben will, wie ein Pfeil, der sich tief hineinbohrt. Dass das Wort überwindet und Menschen Schuld vor Augen stellt. Diese Leute standen damals sehr betroffen da, sehr erschüttert, sehr unsicher. Sie müssen sie als sehr wohlhabende und reiche Leute vorstellen. Die sind ja damals eine weite Reise gewandert von allen Erdteilen, als die jüdischen Bürger aus der Weite des Hellenismus damals, um am Fest im Tempel teilzunehmen. Diese wohlhabenden Leute sind plötzlich ratlos. Ihr ganzes Denkgebäude fällt zusammen. Sie wissen nicht mehr weiter. Dass solche Dinge passieren heute, das ist wahr. Und dass unser Gott Erweckung schenkt, dass heute das in die Tiefe geht, wenn plötzlich Menschen erkennen, ja, wirklich, an Jesus Christus bin ich schuldig geworden. Ihm habe ich ja mein Leben zugesperrt. Ihn habe ich ja nicht mitwirken lassen. Ich wollte ja mein Leben selber führen.
Und ich habe das immer geleugnet, wenn er von meiner Schuld sprach. Ich wollte damit selber fertig werden. Und dann brennt die Schuld, die schlimmste Schuld, dass ich mich sperre gegen den großen Heilswillen Gottes, der in meinem Leben retten will. Was Petrus in seiner Pfingstpredigt da gemacht hat, war eigentlich nur, dass er ihnen, diesen Leuten da, Jesus groß gemacht hat, das Geheimnis der Erweckung. Erzählen Sie weiter viel von der Größe und Schönheit Jesu, von dem, wie er retten kann, wie er Schuld durchstreicht, wie er sich der Elenden und Verzweifelten annimmt. Erzählen Sie es. Und dann kann es Gott schenken, dass das durch die Herzen bohrt. Manche mögen sich spöttisch und lachend abwenden, das macht nichts aus. Immer wieder werden plötzlich manche aufgerüttelt und aufgeschüttelt und werden wach. Was sollen wir denn tun? Das Wort Gottes schlägt durch. Das Zweite, eine Entscheidung wird wichtig. Das ist in der Tat ein Mangel in unserer evangelischen Kirche seit Jahrhunderten, dass wir keine Entscheidung haben. Das einzige Mal, wo wir einen Christen fragen, ist ja bei der Trauung. Und da geht es eigentlich nur um den Ehebund, ob er das vor Gott akzeptieren will. Bei den Konfirmanden, da fragt man auch schon so ein bisschen verdeckt, und das war ja auch so im Chor gebrüllt, nicht gerade das ehrliche Antworten. Bei der Taufe, da setzt man die Paten hin. Warum haben wir eigentlich Angst, eine Entscheidung zu fordern? Ich lernte einen jungen Familienvater aus einem Ort Württembergs kennen, der zum Glauben gekommen war. Er war Sporttrainer dort in einer Vereinsmannschaft, ein Mann, der richtig von der Welt kam und in einer Zeltevangelisation ergriffen war, ahnen gar nicht, wie ein Mensch, der von außen kommt, in seinem Leben einen Schnitt machen will. Der will einen Punkt markieren, und zwar öffentlich. Ihr gebt da gar keine Chance in eurer Kirche. Das wollte ich. Ich wollte vortreten und das sagen, damit auch wirklich ich selbst genötigt war, einen Einschnitt in meinem Leben zu machen. Und wissen wir ja, wie viel Vorbehalte und Bedenken da in unserer Mitte sind. Sie brauchen keine Angst haben, wir führen das hier nicht ein. Aber wir wollen darauf achten, dass Petrus ganz klar hier von einer Entscheidung spricht. Tut Buße. Das heißt, kehr um. Bekehr dich. Mach in deinem Leben einen tiefen Schnitt. Du musst von der Sünde lassen. Du musst brechen mit den bösen Dingen deines Lebens. Du musst in das neue Leben vor Gott in der Gerechtigkeit eintreten. Jetzt oder nicht. Und da fällt jetzt die Entscheidung, nicht morgen. Ich darf das nicht dauernd vor mir herschieben, sondern jetzt tut Buße. Bekehr dich, mach einen Schnitt in deinem Leben. Warum ist eigentlich die Verkündigung und der Ruf zur Bekehrung so verpönt? Steht doch hier, und Jesus sprach doch dauernd davon. Ist das nicht ein Trick des Teufels, dass er Erweckung an der Stelle verhindern kann? Dass wir den Menschen, die wissen und hören, dass eine Änderung nötig ist, den Schritt nicht möglich machen, indem wir es ihnen gar nicht sagen. Jetzt kannst du heraustreten. Jetzt kannst du die Gnade Gottes über deinem Leben annehmen. Jetzt geschieht das, dass du eine neue Kreatur wirst, wenn du zu Jesus kommst, wenn er die alte Schuld deines Lebens durchstreicht. Darum verstehen Sie, wenn wir nachher wieder drüben im Clubzimmer anbieten, die persönliche Aussprache und ein Gespräch, wo Seelsorger gerne mit ihnen beten, wo sie sagen, ich möchte einen Schritt tun, ich will aus einer sündigen Sache raus, ich will ein neues Leben mit Jesus beginnen. Eine Entscheidung ist Not, um die kommen wir nicht herum. Eine klare, bewusste Entscheidung, mein Ja ist gefordert. Die Leute damals hätten ja genauso wie wir sagen können, wir sind getauft, die waren ja damals beschnitten, das Bundeszeichen an ihnen vollzogen. Wir gehen zur Kirche, dann muss doch alles in Ordnung sein. Nein, wenn ich nicht mit meinem ganzen Leben ihm diene, ist mein Leben verkehrt und falsch. Es braucht mein bewusstes Ja. Ich werde nicht ins Christentum hineingeboren. Es braucht mein Ja. Weg die tote Christenheit. Entscheidung ist nötig. Bewusstes Ja sagen. Dann sagen manche, das steht doch aber auch von der Taufe und das geht ja immer so. Viele, die einen attackieren oder fragen und sagen, du bist ein Verräter an der Sache Jesu, euch fehlt das Geheimnis der Erwachsenentaufe. Und habe ich ihnen nie verhehlt, dass ich leide an der Praxis der Kindertaufe, wie sie sich in unserer Volkskirche darstellt, wo viele Leute das als Zaubermittel benutzen und meinen, damit hätte man ein Kind in einen Schutz hineingestellt. Leute, die gar nichts verstehen von der persönlichen, bewussten Glaubensentscheidung. Das wollen wir nie verschweigen. Ohne Bekehrung kann ich kein Christ sein. Aber wir wissen auch, dass das Wasser es allein nicht tut. Und ich habe große Bedenken, wenn einer sich zum zweiten Mal taufen lässt. Das Gnadenangebot Gottes in ihrem Leben bleibt gültig. Sie können Ja dazu sagen, auch zu ihrer Kindertaufe. Aber es kommt doch darauf an, dass sie sagen, ich stelle mein Leben unter die Königsherrschaft Jesu. Und ich will das praktizieren, hineingetaucht sein in den Tod Christi und das Alte ist hinweggetan. Genau das will ich. Wenn Sie sich bekehren und sagen, ich möchte mein altes Leben aufgeben und möchte Gott dienen, Schuld bekennen, aussprechen vor Gott, umkehren, das neue Leben ergreifen. Wenn nicht das Wasser tut, es ist immer Jesus, der Christus Gottes, der in unserem Leben das Neue wirken will. Und alles kann nur das eine bezeugen und auf dieses eine hinweisen, auf das Wunder der Neugeburt, die Jesus allein schenkt. Darum möchte ich Sie bitten, dass Sie nicht auf äußere Heilsmittel bauen, sondern auf den Glauben fest vertrauen, auf ihn, auf Jesus, der für uns starb am Kreuz und der in seiner neuen Auferstehungskraft in unserem Leben wirken will. Und noch ein letztes. Und dann, also wir sprachen darüber, zuerst über das Wort Gottes schlägt durch und dann eine Entscheidung ist wichtig. Es ist notwendig, wenn wir neues Leben und Erweckung wollen. Und dann, wie geht das dann weiter? Man erwartet, wie jetzt Petrus den Leuten viele Ratschläge gibt. Er müsste doch ihnen Anweisungen geben zur stillen Zeit, die sie halten, wie man richtig betet, wie man ein christliches Leben führt, wie man eine christliche Familie aufbaut. Da müsste doch Unterweisung, Jüngerschulung kommen. Das hat es ja in der ersten Christenheit auch gegeben. Die Apostellehre hat einen wichtigen Platz gehabt. Aber erstaunlich ist ja, dass da bei den Neubekehrten am Pfingsttag gar nicht viel kommt. Mit vielen Worten redet Petrus noch, aber was macht er mit vielen Worten? Er beschwor sie und ermahnte sie, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen. Zur Gottlosigkeit hin, zur Sünde, zum alten Leben, in dem sie bisher gelaufen sind. Da beschwor sie. Also das ist ganz wichtig. Petrus rang, dass es eine echte Bekehrung wird. Dass das nicht jetzt bloß so eine fromme Begeisterung wird. Man kann ja im Gottesdienst, vielleicht wären sie jetzt alle dazu bereit, ein freudiges Hurra für Jesus brüllen. Aber wenn sie nach Hause kommen, wenn sie morgen wieder in ihren Geschäften stehen und das sind unrechte Praktiken, die sie beenden müssen, das sind Menschen, mit denen sie sich versöhnen müssen, wenn ihr Leben neu werden will, wenn sie Versöhnung Gottes haben will, dann ist es ja schwer. Petrus beschwor sie, dass sie sich erretten lassen aus diesem verkehrten Geschlecht, aus diesem Weltlauf heraustreten und ein neues, Gott wohlgefälliges Leben beginnen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Interessant bleibt ja, dass in dieser Pfingstpredigt Petrus den Leuten überhaupt nie erklärt hat, was der Heilige Geist ist. Obwohl viele meinen, es sei heute das Allerwichtigste, über den Heiligen Geist zu reden. Petrus hat es ja am Pfingsttag auch nicht getan. Aber der Heilige Geist hat gewirkt. Und Gottes Geist will ohne Unterlass wirken. Wir müssen ihn bloß fließen lassen. Wir müssen mit der Sünde brechen, die Hindernisse wegräumen. Gott will. Er drängt sich auf, er wartet, mit seinem Geist zu wirken. Und wo der Geist Gottes wirkt, der wird gar nicht vom Heiligen Geist geredet. Achten Sie mal in der Bibel drauf. Der Heilige Geist wird nie das Thema, wo er wirkt. Sondern wird immer Jesus, der Gekreuzigte, das Thema und nichts anderes. Wo der Heilige Geist wirkt, wird Jesus groß stehen, im Mittelpunkt wird angebetet und gepriesen, dann kann der Heilige Geist wirken. Das schenkt er, dass Menschen ihn plötzlich erkennen können, verstehen, was im Wort steht, dass sie ihn anbeten, ihr Leben ihm ausliefern. Und dieser Geist Gottes ist eine Kraft, die unser Leben verändert, eine Kraft, die plötzlich in verbitterte Herzen Liebe schenkt, die Kraft zur Versöhnung gibt. Die Menschen, die träge und verlottert waren, mobilisiert zum Dienen und zum Hingehen, dass plötzlich Leute, die bisher nichts wagten, viele andere mitziehen können, weil der Geist Gottes in die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineinführt und seine Kraft in schwachen Menschen lebendig wird. Und das will Gott heute tun. In einem Feld von toten Gebeinen, in einem Friedhof christlicher Gemeinden und Kirchen. Neues Leben. Gott will sie senden als Träger der Erweckung. Er will durch seinen Geist in ihnen wirken. Und sie sollen ein Bote der Erweckung sein. Wissen Sie, dass in unseren Tagen eine Erweckung geschieht, weltweit, bewegend, wenn wir die Berichte hören. Und auch in unserem Land und auch in unserer Stadt und auch in unserer Gemeinde. Wir könnten viel erzählen von dem, was geschieht heute, wo Menschen heraustreten, brechen, das neue Leben empfangen. Jetzt öffnen Sie sich für diesen Gott, der seine Christenheit noch nicht aufgegeben hat, sondern der neues Leben will. Erweckung. Amen. Und nun singen wir vom Lied 216 die Verse 6, 7 und 8.
Du, unser Heiland, Jesus Christus, uns ist das Herz schwer. Im Blick auf so viel erstorbenes kirchliches Leben um uns herum und auch im Blick auf so viel eigene Trägheit und Versäumnis. Und wir möchten dich um dein Wunder der Erweckung bitten, dass du uns Tote, Träge erneuerst. Deine Erneuerung fängt immer bei deiner Gemeinde an. Gib doch, dass wir ganz mit dir leben, brechen mit der Sünde, heraustreten aus dem falschen Leben, das doch nicht befriedigen kann. Und wir wollen dich bitten, dass du dies auch wirkst in unserer Kirche, in unserem Land und in der Weite unserer Welt, wo doch so viele Menschen leben, die nichts von dir wissen, die keinen Sinn im Leben sehen und an denen wir schuldig werden, weil wir ihnen die Kraft deines Evangeliums verschweigen. Erbarm dich doch der vielen Menschen in unserem Land, die ohne dich verloren gehen. Und darum bitten wir dich für alle Ausbildung, auch zum hauptamtlichen Predigerdienst. Wir bitten dich für die Universitäten und Hochschulen, für unsere Theologiestudenten, aber auch für den Religionsunterricht an den Gymnasien. Gib doch, dass dein Wort in Lauterkeit gelehrt wird, unverfälscht. Wir bitten dich für die Jugendarbeit, für alle Kirchenleitungen. Gib doch ihnen den Mut, allein nach deinem Wort sich zu richten und allein dir gehorsam zu sein. Und wir möchten dich bitten, dass du dich als der Hirte deiner Gemeinde selbst annimmst. Du weißt, wie viel Suchen nach Anschluss, nach Gemeinschaft unter deinem Wort und nichts finden. Gib doch, dass jeder Gemeinschaft findet, der das sucht. Und einen Seelsorger, der ihm heraushelfen kann aus seinen Nöten. Und mach auch uns wach, dass wir den neben uns erkennen und verstehen, der Frieden mit dir sucht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir können noch den Vers 9 singen vom Lied 216. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. Brauchen den Notizenzettel, der gedruckte, da sind alle Informationen drauf. Was da drauf steht, sage ich nicht mehr. Das ist das Wichtigste, nehmen Sie den am Ausgang mit. Nicht draufstehen tut, dass wir in 14 Tagen, heute in 14 Tagen, eine Gemeindematinee machen. Die jungen Leute waren ja zu Freizeiten weg, die Mädchen in Dänemark, die Jungen in Spanien. Die werden von 10.45 Uhr ab drüben berichten. Die machen das immer originell. Können wir uns drauf verlassen, hoffe ich. Und von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr wollte ich dann gerne, der zweite Gottesdienst findet wie gewohnt statt. Das sage ich für die, die heute keinen Sitzplatz haben.
das dann drüben, ich erzähle von meiner Reise, die ich vor ein paar Wochen nach Kolumbien, Ecuador, Trinidad und Peru unternommen habe, die Kontakte, die wir dort von Hilfe für Brüder aufgenommen haben. Und wir wollen dann noch miteinander Mittagessen. Um der Gemeinschaft willen lade ich Sie auch dazu ein. Heute in 14 Tagen. Nur weil es nicht auf dem Notizzettel steht, dass Sie sich's merken. Dann sollten Sie sich jetzt bald zur Gemeindefreizeit anmelden. Wir haben ja am Anfang Oktober wieder ein langes Wochenende in Friolzheim. Und die unter Ihnen, die sagen, ich kenne ja gar niemand, kommen Sie doch dazu. Eine große Schar. Da werden Sie merken, was wir für nette Leute sind. Und da passen Sie gerade rein. Darum lade ich Sie ein. Bitte melden Sie sich rasch an. Die gelben Zettel, nehmen Sie die nachher mit. Die Wasserträger und Martin Mass, die haben eine neue Schallplatte herausgebracht. Die liegt da drüben aus. Manche, die wissen ja, was das für junge Leute bedeutet. Dann liegt hinten aus das Heft Lebendige Gemeinde. Das ist von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung herausgegeben. Also es ist ein ausgezeichnetes Heft. Auch die ganzen Fragen heute, charismatische Bewegung, Pfingstbewegung, dieses Heft kann ich Ihnen sehr empfehlen, das rote Heft, das hinten ausliegt. Gestern wurden hier getraut Peter van der Ven und Friedrun, geborene Zinser aus Schondorf. Der Peter van der Ven stammt natürlich, wie sein Name schon sagt, nicht aus Schondorf, sondern aus Holland. Und das ist ja die Friedrun Zinser, die ja in unserer Jugend sehr viel mitgearbeitet hat. Ich habe es am letzten Sonntag leider nicht abkündigen können, weil sie mir ihren Namen noch nicht gebracht hatten. Manche Brautpaare, die lassen sich damit Zeit. Aber wir wollen auch jetzt noch an das Paar denken. Die sind ja beide auf der Bibelschule in La Mollet. Und wir freuen uns an dem Weg der beiden, die in den Missionsdienst gehen wollen. Die Friedrun Zinser war ja am Bethesda Krankenschwester. Und dann wollen wir uns heute daran erinnern, dass vor 25 Jahren die Arbeiteroperation Mobilisation begann. Damals ist George Fervor von USA nach Spanien gegangen und wollte dort anfangen zu evangelisieren. Und er hat ja so viele junge Leute mobilisiert zum Hingehen, zum Weitertragen des Evangeliums. Jetzt sind mit den Missionsschiffen 350 Häfen angelaufen worden. Dort wurde evangelisiert. So was Großes, wenn die aufbrechen, das ist ja auch ein Zeichen der Erweckung. In diesem Jahr nahmen fast 2000 junge Leute teil an den Missionseinsätzen. Ich freue mich, dass immer wieder auch junge Leute aus unserer Gemeinde dabei sind. Sie haben in diesem Jahr zum Beispiel mit 17 jungen Leuten in der indischen Stadt Bhopal, ist auch richtig, ja, in Indien, wo das Gasunglück war, wo die vielen Menschen gestorben sind und ihr Augenlicht verloren haben, Bibeln und Bibelteile verkauft und mit Menschen gesprochen, dass die dort sind vor Ort und den indischen Christen helfen zu einem Zeugnis, dort wo Menschen verzweifelt sind. Das freut uns. Wir wollen unser Opfer heute für die Arbeit der Operation Mobilisation geben und sie damit ermutigen und stärken und uns mitfreuen und auch im Gebet diese Arbeit mittragen, dass Gott noch viel Frucht wirkt. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.